Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Heute geht's um uns, um Jungs, um Männer, um Rollenbilder, um Ideen davon, was es heißt, ein Mann zu sein, um Privilegien und den Umgang mit Frauen, um eingeimpfte Bilder, die wir vielleicht manchmal haben, sowas wie, wir müssen immer stark sein. Wir waren zum Beispiel in Berlin bei einem Workshop, wo Jungs sich kritisch mit der eigenen Männlichkeit beschäftigen.
Ich wäre, glaube ich, gerne dazu in der Lage, zärtlicher zu sein in allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also mit männlichen Freunden habe ich das ganz wenig und das wäre eigentlich eine Bereicherung für mein Leben.
Mehr Gedanken aus diesem Workshop später. Außerdem freue ich mich auf Rick Reuter, der ist zu Gast. Rick arbeitet als Trainer in Österreich mit jungen Männern, in Schulen, Vereinen, redet mit ihnen über männliche Identitäten, Sex, Gesundheit und Rollenbilder. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ist es Zeit für unser Liebestagebuch. Sophie, die berichtet von ihrer Fernbeziehung mit Jan. Jan, wisst ihr vielleicht, hat Erektionsprobleme, hat da Medikamente verschrieben bekommen und mit denen hat der Sex dann wieder besser geklappt. Aber jetzt gab es auch ein Wochenende, da hat's geklappt, ganz ohne Pillen. Sex mitten in der totalen Uni-Stressphase von Sophie, aber das erzählt sie euch am besten selbst.
Ich war wirklich fertig. Ich hatte überhaupt keine Lust. Das ging einfach nicht mehr. Und mir war auch klar, hey, es ist jetzt Samstagabend, dieses Wochenende ist fast vorbei. Ich muss Sonntag früh arbeiten, ich musste um 7:20 Uhr aufstehen und habe mir dann einfach überlegt, okay, so morgen früh wird knapp, das können wir nicht planen. Dann war es aber so, dass ich aufgewacht bin und einfach noch dachte, okay, dann legst du dich noch kurz auf die Matratze von Jan und habe mich dann da hingelegt, wo wir diese ganze Planbarkeit und dieses Ganzes im Kopf von wegen, okay, wir müssen jetzt Sex haben und was ist mit dem Medikament und wann können wir Sex haben, einfach mal sein gelassen haben, hat es funktioniert und zwar auch super schnell. Also ich stand 13 Minuten später schon unter der Dusche, aber ich hatte ja auch nicht viel Zeit und ich finde es manchmal auch schön, wenn man einfach merkt, wie einen so die Leidenschaft überkommt. Und ich mag auch manchmal sehr langen und sehr ruhigen Sex, also ich kann mich da durchaus mit beiden Extremen anfreunden und es hat funktioniert und das erste Mal ohne Medikamente und Jan hat mich auch danach angeschaut und meinte so, hey, ich bin das erste Mal ohne Medikamente gekommen und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Befreiungsschlag von wegen, hey, es geht doch und wir haben irgendwie eine Perspektive und wir schaffen das. Und dann haben wir uns die restlichen Semesterferien zweimal jeweils eine ganze Woche am Stück gesehen und das habe ich als super wohltuend erlebt, weil ich das Gefühl habe, okay, wir können jetzt auch wirklich mal spontan Sex haben und wenn wir ein oder zwei Tage keinen Sex haben, ist es auch völlig in Ordnung und wir können das mehr so nach dem Lustprinzip machen und nicht einfach nach einer Uhrzeit. Und wir haben uns beide unabhängig voneinander auch viel damit beschäftigt, welche Ideale haben wir eigentlich an Sex, vielleicht auch unbewusst, so wie viel Sex sollte man haben, ist eine Beziehung nur gut, wenn man so möglichst viel Sex hat, müssen wir immer beide kommen, muss es für beide immer extrem gut sein. Und ich würde das heute so beantworten, dass es nicht wichtig ist, ob man jetzt 3-mal oder 15-mal in der Woche Sex hat und dass es mir auch nicht wichtig ist, bei jedem Mal zu kommen. Und dass ich auch finde, dass so mittelmäßiger Sex einfach auch befreit, weil ich das Gefühl habe, wenn man so richtig verstrahlt ist oder wenn es so richtig gut war, dann ist es sowieso was, was halt nicht dadurch kommt, dass irgendeine andere Technik angewendet wurde, sondern was auch sehr mit diesem sich fallen lassen und darin aufgehen zu tun hat. Und das sind einfach Dinge, die man nicht so krass beeinflussen kann. Und ich glaube, umso mehr man das möchte zwanghaft, umso weniger passiert das. Mir hat es einfach so gut getan, ihn darin zu sehen und diese Freude auch an diesen Gefühlen mit ihm zu teilen und auch vielleicht zu spüren, okay, das waren wir. Ich habe dazu irgendwie beigetragen, weil ich ja auch seine erste Partnerin bin und diese ganze Zirklusionserfahrung für ihn ja immer noch irgendwie neu ist und ich das Gefühl hatte, okay, er ist angekommen in unserem Sexleben. Wir sind angekommen. Wir haben uns irgendwie aufeinander eingerufen, miteinander abgestimmt. Und das ist was ich nie gedacht hätte, dass es so schnell so gut wird. Und es ist mir auch nicht wichtig, dass es immer klappt. Also ich, wenn da mal eine Zeit kommen sollte, wo es wieder schwieriger ist, wäre das auch okay. Und ich kann nicht richtig für mich beantworten, warum das jetzt so gut klappt und auch auf einmal so gut und so problemlos klappt und es früher so ein Problem war. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir gelernt haben, uns einander hinzugeben oder fallen zu lassen, dass wir irgendwie auch, dass das Ganze für uns auch normaler geworden ist, dass wir uns aufeinander eingestellt haben. Vielleicht hat auch diese ganze Planbarkeit der Fernbeziehung da irgendwie mit reingespielt. Ist mir aber eigentlich auch gar nicht wichtig, da jetzt nach Ursachen oder nach einem Grund zu suchen. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar dafür, dass es momentan klappt, dass Jan momentan keine Erektionsprobleme mehr hat und wir einfach ja unser Sexleben genießen können.
Danke, Sophie. Sie und auch ihr Freund Jan, die heißen in echt anders. Und ich muss noch was aufklären. Wir haben ein paar Nachfragen bekommen, Mails. Leute, was ist eigentlich Zirklusion, zirklusiver Sex? Das ist immer wieder im Liebestagebuch Thema. Es geht ja um vaginalen Sex. Zirklusiver Sex, das ist einfach ein anderer Begriff für penetrativer Sex. Einfach aus einer anderen Perspektive heraus. Penetration bedeutet ja hineinstecken und hineinführen. Zirklusion bedeutet umschließen und überstülpen. Also eine Perspektivwechselsache.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Über Männer. Wann ist heute ein Mann ein Mann? Wie und wo kann man seine Männlichkeit reflektieren, erkunden, vielleicht auch mal in Frage stellen? Bei Polka geht das zum Beispiel. Polka ist finnisch, heißt Junge oder Sohn. Polka ist ein Verein in Wien und dieser Verein macht Jungenarbeit oder wie das in Österreich heißt, Burschenarbeit. Rick Reuter arbeitet als Trainer für Polka. Mit welchen Jungs arbeitet ihr? Wer fragt euch an, um das Thema Männlichkeit überhaupt zu reflektieren?
Wir werden von Schulen angefragt, wir werden von Jugendzentren angefragt, doch mal zu kommen und mit den Burschen zu arbeiten, oft in Kooperation mit feministischen Mädchenvereinen, die dann zum Beispiel für 3-4 Stunden etwas mit den Mädchen in der Klasse machen, während wir mit den Burschen arbeiten. Und wir kommen erstmal hin und versuchen irgendwie eine Art sicheren Raum zu schaffen, also einen Raum, der kein Unterricht ist, wo es kein Falsch und Richtig gibt, sondern wo wir uns gemeinsam mit den Burschen austauschen über unsere Ideen von Männlichkeit, die Anforderungen, die wir fühlen, die Probleme, die diese Anforderungen vielleicht mit sich bringen und versuchen dann mit verschiedenen Methoden Männlichkeitsbilder zu reflektieren und zu schauen, wohin man sich auch irgendwie selbst als Junge und als Mann entwickeln kann.
Worum geht es denn also rauszufinden, was für einen persönlich männlich bedeutet?
Darum geht es sehr viel. Oft fangen wir einfach mal mit dem Brainstorming an, dass die Burschen einfach mal aufschreiben, was ihnen zu den Begriffen Frau und Mann einfällt. Dann schauen wir mal, was da ist. Das reicht von Männer sind stark und haben immer starke Muskeln über Männer sind immer aggressiv. Aber kann auch sein, Männer können gut kochen und genauso dasselbe bei Frauen. Und dann schauen wir uns mal diese Stereotype an und versuchen die auch so ein bisschen aufzubrechen und fragen auch, können auch Frauen stark sein, heißt stark, starke Muskeln oder kann es auch eine andere Form von Stärke geben? Und was sind die Probleme, die wir vielleicht als Männer und Jungs haben und wie können wir damit umgehen?
Was ist dann das Ziel, zum Nachdenken anregen, mögliche Identitäten vielleicht auch anbieten?
Das Ziel ist erstmal gemeinsam drüber nachdenken, was es überhaupt heißt, als Junge und als Mann sozialisiert zu werden, wo wir überlegen, was es heißt, verschiedene Männerbilder in den Medien, in der Familie vorgelebt zu bekommen und wie wir uns da zu verhalten und dann einen Raum aufzumachen, wo man abseits dieser normierten Bilder irgendwie auch eigene Vorstellungen davon entwickeln kann, was es für einen persönlich bedeutet und auch einen Raum zu schaffen, wo Jungs auch kritisch reflektieren, was vielleicht an diesen traditionellen Männerbildern für sie selbst, aber auch für ihr Umfeld oder für die Mädchen in der Klasse problematisch sein könnte.
Welche Altersgruppen sprecht ihr da an? Also wo seid ihr da überall unterwegs?
Das fängt schon relativ jung an. Also es gibt schon Volksschulen, in Deutschland wären es Grundschulen, die uns anfragen. Die Burschen sind dann so 8, 9, 10, geht über dann die weiterführenden Schulen bis eigentlich zu, wo dann noch der Pflichtschulabschluss nachgeholt wird. Da sind die Burschen dann teilweise 20, Anfang 20. Es kommen auch häufiger Kooperationen mit zum Beispiel Sportvereinen, die anfragen, Theatergruppen. Fokussiert sind wir schon auf Schulen und auf teilweise außerschulische Bildungsprojekte.
Das sind dann rein männliche Gruppen. Parallel ist es manchmal auch eine Arbeit, wo dann die Frauen untereinander arbeiten. Ist es wichtig, da mal nur unter Jungs zu sein?
Ich glaube, es ist ein Modell, was produktiv sein kann. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns das ausgedacht, sondern es gibt eine feministische Mädchenarbeit seit den 70ern, 80ern, die es versucht, sichere Räume für Mädchen zu schaffen, wo Mädchen unter sich, abseits des Drucks, der von Jungs und anderen Männern kommt, über ihre Gefühle, über ihre Erwartungen reden und was sie jetzt relativ produktiv herausgestellt hat. Und im Endeffekt versuchen wir, diesen Raum auch mit Jungs aufzumachen. Dann ist vielleicht auch die Hemmschwelle über gewisse Themen, über Ängste, über Sexualität, Vorstellungen davon, was cool und was nicht cool ist, offener zu reden, ohne sofort so einen Performance-Druck auch zu haben, der natürlich irgendwie gesellschaftlich immer aufgebaut wird.
Ihr schreibt auch auf eurer Website von Polka, dass es um Emanzipation geht. Also ist das auch mit männlicher Emanzipation gemeint?
Genau, männliche Emanzipation bedeutet vielleicht, dass man selbstständig für sich herausfinden kann, was es bedeutet, ein Mann zu sein und nicht zurückgreifen muss auf die Vorstellungen, die teilweise aus der Familie kommen, die sehr stark von den Medien reproduziert werden, die sagen, du musst cool sein, du musst stark sein, du musst mehr verdienen als deine Partnerin, du musst immer aufsteigen und die Ellenbogen herausfahren, sondern Emanzipation, männliche, kann vielleicht auch bedeuten, du darfst schwach sein, du darfst mal weinen, du darfst, wenn du Lust hast, dich auch um die Kinder kümmern, während deine Partnerin arbeitet, du darfst schwul sein, du darfst bisexuell sein, du darfst asexuell sein, du musst nicht so sein wie die ganzen coolen Rapper und die ganzen coolen Actionhelden, mit denen wir aufwachsen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Rick, der arbeitet als Trainer mit jungen Männern, Jugendlichen. Er reflektiert mit ihnen, was es heißt, männlich zu sein. Aber wie läuft das konkret? Erzählst du dann zum Beispiel, dass du auch mal weinst?
Das kommt schon vor. Wir Trainer bringen ziemlich viel eigene Erfahrungen mit. Ich erzähle zum Beispiel häufiger über meinen eigenen Vater, der im Rollstuhl sitzt. Und als ich Junge war, 6, 7, 8, haben mich die anderen Jungs immer aufgezogen. Sie haben das Krüppelvater genannt, während sie irgendwie coole Väter haben, die mit ihnen Fußball spielen. Und mich hat das als Junge ziemlich fertig gemacht und ich habe oft geweint. Und im Endeffekt hat mir mein Vater aber ganz viele andere Sachen beigebracht. Er hat mir beigebracht, ein bisschen Programmieren beigebracht, weil er eh immer vor dem Computer saß, weil er im Rollstuhl saß. Er hat mir beigebracht, dass man sich um einander kümmern kann und dass man das genauso im Rollstuhl zum Beispiel machen kann. Und in dem Prozess habe ich auch als ich das erkannt habe, was ich eigentlich alles von ihm gelernt habe, auch geweint. Darüber berichten wir zum Beispiel häufiger. Mhm.
Ihr schreibt auch, dass es zum Beispiel darum geht, sich als Junge auch mal selbst zu spüren. Was ist damit gemeint? Oder gibt es da oft nicht so einen Kontakt mit sich selber?
Es gibt schon, haben wir das Gefühl, eine männliche Sozialisierung, die einen dazu bringt, Gefühle sehr schnell wegzustecken, wegzusperren. Wir kennen das vielleicht, also mir ging es früher im Fußballtraining so, dass wenn ich irgendwie mal gefoult wurde und geweint habe, dann meinte mein Trainer gleich, hey, sei kein Mädchen, Jungs, wein nicht. Dann versucht man halt diese Emotionen sofort wegzupacken und einfach weiterzumachen, stark zu sein.
Funktionieren.
Und sich selbst spüren kann vielleicht auch einfach mal heißen, die eigenen Emotionen zu akzeptieren, die Traurigkeit zu akzeptieren und nicht sofort über die eigenen Traurigkeiten drüber zu fahren.
Lass uns mal jetzt auf diese Männlichkeitsbilder, auf diese Sozialisation kommen. Mhm. Was erlebt ihr da in diesen Kursen? Also welche Bilder haben denn Jungs heute im Kopf? Also dominieren da wirklich immer noch diese Klischeebilder vom eben harten Kerl, der nicht weinen und stark sein muss?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass es sich schon etwas geöffnet hat. Aber natürlich sind die Bilder vom harten Mann, der nicht weint, der sich immer durchsetzt, nach wie vor total prägend, allein durch die Musik und die Kultur, die meisten Jugendlichen konsumieren. Wenn wir uns anschauen, was die meist rezipiertesten Rapper in dem Alter sind, so 187, Kollega, das sind schon Capital Bra, das sind schon sehr harte Männlichkeiten, aber natürlich gibt es eine Vielfalt schon an Männlichkeitsentwürfen, die oft vielleicht ein bisschen leiser sind, die auch in den Klassen teilweise leiser sind, die zum Beispiel gerne kochen oder die gerne etwas mit Mode machen wollen.
Was ich mich ja frage, ist, was ist da Ursache und Wirkung? Wenn so viele Jungs auf Kollega stehen und das als Vorbild nehmen, was ist da Ursache, was ist da Wirkung?
Gute Frage. Ich glaube, das ist Leuten wie Kollega schon ziemlich bewusst, dass so vereinfachte Erfolgsmodelle, vereinfachte, schau, ich bin der krasseste Modelle, eine große Wirkung auf Jugendliche haben und sich das dann wiederum reproduziert und auch gut als Verkaufsprodukt funktioniert.
Was setzt ihr dann dagegen, dass ihr auch cool seid?
Schon, ja. Wir setzen dagegen, dass ich komme auch rein und zeige den Jungs zum Beispiel, schaut, ich habe jetzt nicht so krasse Muskeln. Ich bin jetzt nicht jeden Tag im Fitnessstudio und ich finde mich trotzdem cool. Und ich habe auch viele Freundinnen und Freunde, die sagen, ich bin cool. Was glaubt ihr, braucht man unbedingt Muskeln, um cool zu sein? Und dann geht oft die Diskussion los. Und dann schauen wir, dass wir die verschiedenen Perspektiven auch der Jugendlichen, der Jungs irgendwie hörbar machen und eine Vielfalt auch irgendwie im Raum sichtbar machen.
Vielfalt heißt dann auch, dass wenn jemand sagt, für mich ist es aber irgendwie cool, ins Fitnessstudio zu gehen oder ich bin auch gern halt mal dominant, ist das auch okay?
Natürlich ist das auch okay. Ich bin dann niemand, der dann sagt, na sorry, bitte geh nicht ins Fitnessstudio, das macht man nicht. Ganz im Gegenteil. das, was irgendwie Spaß macht und den Jungs hilft, sich selbst entwickeln, ist super. Es gibt halt so ein paar Grundvoraussetzungen, dass man versucht, niemandem anderen weh zu tun, wenn es um Dominieren geht, dass man versucht, gewaltfreie Wege zu finden. Das sind schon Dinge, auf die wir pochen, aber natürlich sage ich niemandem, na, so oder so darf es jetzt nicht sein, nicht?
Also ihr wollt eigentlich auch eine Vielfalt an Männerbildern anbieten, oder?
Genau, es geht jetzt nicht um, das ist der neue Mann, ihr müsst so und so sein, sondern einfach mal zu sagen, ihr könnt so sein, ihr könnt so sein, ihr könnt so sein, ihr könnt auch was ganz Neues erfinden. Ihr müsst nicht nur, weil ihr ein Mann seid, so und so werden.
Vielfältige Männerbilder will Rick Reuter vom Verein Polka aus Wien vermitteln. Auch dominantes Verhalten ist okay, wenn niemand drunter leidet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jungs, mal ehrlich. Zärtlich sein, Gefühle zeigen, auch mal länger zuhören, nichts sagen. Seid ihr so erzogen worden? Ist das eure Kernkompetenz? Oft fällt es Jungs ja schwer, sowas, vermeintlich schwache Seiten auch zu zeigen, über Gefühle zu reden, aber auch zum Beispiel mit anderen Jungs jetzt ja ernsthaft über Sex zu reden, über Frauen und sowas. Oft machen wir einen auf stark. Die eigene Männlichkeit, vielleicht auch Erziehungsmuster reflektieren, das kann man in Workshops lernen. Nicht nur bei Polka in Wien. In Deutschland bietet der freie Bildungsträger Dissens e.V. aus Berlin solche Seminare an. Und Deutschlandfunk Nova-Reporterin Lu Zucker hat zwei Workshop-Teilnehmer am letzten Tag eines solchen Workshops getroffen.
Ein Seminarraum mit Flipcharts. Darauf stehen Wörter wie Privileg, Schuldgefühle, Selbsthass und Einsamkeit. Eine Handvoll junger Männer steht noch zusammen und unterhält sich leise über die Erlebnisse der letzten Tage. Einer von ihnen trägt Rock. Es ist der vierte Tag eines Workshops zu kritischer Männlichkeit in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin-Friedrichshain. Nur zwei der Jungs wollen mit mir über den Kurs reden. Paul und Luca, beide Ende 20, beide Studenten. Luca hat eigentlich teilgenommen, um sich mehr mit seinen Privilegien als Mann zu beschäftigen. Ihm ist aber auch klar geworden, dass ihm als Mann einige Dinge schwerfallen. Zum Beispiel zärtlich sein oder Gefühle zeigen.
Ich wäre, glaube ich, gerne dazu in der Lage, zärtlicher zu sein in allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also mit männlichen Freunden habe ich das ganz wenig und das wäre eigentlich eine Bereicherung für mein Leben.
Die eigenen Gefühle auszudrücken, sie überhaupt erst einmal richtig wahrzunehmen, das fällt Paul und Luca im Alltag oft schwer. Theorie hilft da nicht weiter, finden die Leiter des Workshops Till, Andi und Olaf, die alle seit vielen Jahren Bildungsarbeit machen. Mit Hilfe von Theaterübungen versuchen sie den Teilnehmern einen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu eröffnen. Auch für Paul war das ein zentraler Grund, teilzunehmen. Er wollte lernen, wie er Gefühle zulassen kann, wie er empathischer sein kann.
Wie kann ich irgendwie einen anderen Umgang auch mit mir selber finden, emotionale Arbeit zu machen, für Leute da zu sein und das aber auch gleichzeitig mitfühlen zu können.
Im Workshop haben sich die Teilnehmer auch bewusst gemacht, warum ihnen der Zugang zu den eigenen Gefühlen so schwer fällt. Das hat mit den gesellschaftlichen Normen zu tun, wie Männer zu sein haben und wie nicht. Kleine Jungs lernen das schon sehr früh. Durch Filme, Werbung, Musik, durch Vorbilder in der Familie oder weil sie merken, was bei den Mitschülern gut ankommt. Luca erinnert sich an das Männerbild, das ihm sein Vater vorgelebt hat und wie ihn das bis heute prägt.
Insbesondere mein Vater, gerade wenn Trauer eigentlich angesagt war, die Stärke herauskehren musste. Stärke dann eben auch so, ja, verstanden, dass er nicht weint, obwohl es natürlich eigentlich viel stärker gewesen wäre, das zu tun.
In einer Theaterübung haben sich die Teilnehmer damit auseinandergesetzt, wann es ihnen leicht fällt, diesen Männerbildern zu entsprechen und wann es ihnen schwer fällt. Luca hat zum Beispiel schon früh verinnerlicht, dass ein Mann dominant zu sein hat.
Also es gab sehr viele Schulhofsituationen, wo es um Ehrverteidigungen ging. Das hat schon gereicht, dass jemand doof geguckt hat. Was unser Verhältnis zu Frauen oder zu den Mädchen anging, das war auch auf jeden Fall schwierig, sage ich mal, weil man konnte wenig mit denen anfangen, außer eben in der Rolle als Sexobjekt oder eben Objekt der Begierde, aber eben wirklich Objekt der Begierde.
Dominanz kann dabei sehr unterschiedlich aussehen. Es muss nicht immer heißen, körperlich überlegen zu sein. Paul hat im Workshop sein Redeverhalten reflektiert. Ihm ist aufgefallen, dass er in Gruppen, zum Beispiel in Uniseminaren, oft viel und laut spricht und anderen gerne die Welt erklärt. Auch das ist eine Form von dominantem Verhalten, sagt Paul. Festzustellen, dass er nicht immer alles wissen muss, findet Paul befreiend.
Neu war für mich zu merken, dass ich nicht bei jeder Diskussion das letzte Wort haben muss und es nicht notwendigerweise um richtig oder falsch gibt.
Im Workshop haben die Teilnehmer auch über ihre Privilegien gesprochen, die sie als Mann haben. Zum Beispiel, dass von ihnen als Männer bei der Kindererziehung und Hausarbeit oft weniger erwartet wird als von Frauen. Luca zum Beispiel hat einen 2-jährigen Sohn. Seine Frau arbeitet Vollzeit. Luca übernimmt einen Großteil der Kinderbetreuung. Dafür bekommt er als Mann viel Anerkennung, während seine Frau sich häufig rechtfertigen muss, warum sie so wenig Zeit mit ihrem Kind verbringt. Was die Hausarbeit betrifft, die in den meisten Fällen immer noch von Frauen gemacht wird, hat Luca selbst erfahren, dass diese oft unsichtbar bleibt.
Das hieß für mich dann eben die Erfahrung zu machen, okay, wenn ich die jetzt wirklich gut machen möchte und wirklich auch so machen möchte, wie sie ein Großteil der Frauen weltweit immer noch macht, dann heißt das eben keine Anerkennung dafür zu bekommen. Keiner wird es merken, weil es ist sauber, es sieht genau aus wie vorher. So irgendwie, das war noch eine sehr zentrale Erfahrung für mich.
Sich über diese Privilegien und Ungleichheiten Gedanken zu machen, ist eine Idee des Workshops. Es geht aber auch darum, zu erkennen, was Männern selbst durch starre Geschlechterrollen alles verbaut bleibt und einen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu finden. Auch Männer brauchen Emanzipation, finden die Leiter des Workshops Till, Andi und Olaf. Erst dann kann es echte Gleichberechtigung geben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Eine männliche Eine Stunde Liebe heute, wenn man so will. Und spielerisch zu reflektieren, was es heute eigentlich heißt, ein Mann zu sein. Das machen die Trainer des Vereins Polka aus Österreich. Rick Reuter, der leitet solche Kurse. Rick, wie reagieren die Jungs auf eure Arbeit, wenn ihr da mit ihnen über Männerbilder, Männerideen sprecht? Was kommt da an Reaktionen?
Da kommt dann sehr, sehr viel von den Jungs auf, die oft sagen, hey, darüber habe ich noch nie mit meinem Vater geredet oder ich bin froh, dass mal ein irgendwie älterer Junge das zu mir sagt, dass das okay ist, wie ich bin oder cool, darüber habe ich noch nie in meiner Clique geredet, voll interessant und gehen ganz oft zu Folgeworkshops, kommen mehrere Male in die Schulen und oft auch, weil die Jugendlichen sagen, hey, wir möchten da irgendwie weiter diskutieren und natürlich sind wir auch da, um Fragen zu beantworten und werden oft auch gelöchert mit, wie ist das für dich, was heißt eine Beziehung für dich, wann hattest du dein erstes Mal und da haben wir schon ziemlich gutes Feedback meistens von den Jugendlichen.
Du hast gerade die Väter angesprochen. Wie wichtig sind die Väter in dem Kontext? Also ist das auch Teil einer Übung oder das mal zu reflektieren, was habe ich eigentlich von meinem Vater zum Beispiel mitbekommen?
Total. Wir fragen sehr, sehr häufig, wie es so zu Hause ausschaut, weil dann oft die Rollen, die dann so erzählt werden, viel diverser sind als das, was man sich unter klassischen Bildern vorstellt. Da kommt dann plötzlich raus, dass bei dem einen Burschen der Vater zu Hause bleibt, wenn die Mutter arbeitet oder dass der andere Vater super gern kocht, was die Jugendlichen teilweise auch selbst untereinander vorher noch gar nicht besprochen hatten. Natürlich geht es auch oft darum, nicht so zu werden wie der eigene Vater. Natürlich geht es auch viel um Gewalterfahrungen, die man in der Familie gemacht hat und irgendwie Wege, die für sich selbst zu vermeiden. Und das versuchen wir dann natürlich auch zu empowern.
Hast du den Eindruck, es gibt ja immer wieder diese These, dass Jungs heute verunsichert sind, angeblich, weil eben auch vieles in Bewegung ist, weil es vielleicht auch so viele verschiedene Rollenbilder gibt. Ich sage jetzt mal, ein bisschen plakativ, zwischen Conchita Wurst und Kollega gibt es viele Männerbilder, die möglich sind heute. Gibt es diese Verunsicherung? Spürst du die in Workshops oder durch Fragen?
Es ist eine Neugier da. Ich würde nicht sagen, dass es nicht Verunsicherung ist, sondern eher eine Öffnung und eine schöne Möglichkeit. Oder es gibt immer mehr Möglichkeiten, irgendwie sich selbst als Junge, als Mann zu definieren oder auch nicht zu definieren. Eine Verunsicherung in dem Sinn spüre ich überhaupt nicht.
Sind denn die Jungs auch mit Vorurteilen konfrontiert nach dem Motto, ach komm, du bist jung, vielleicht auch noch mit migrantischem Background und du bist sowieso ein Prügler oder was weiß ich?
Absolut. Gerade von Jugendlichen, wo die Eltern erst nach Österreich gezogen sind oder die Großeltern und man es vielleicht noch in ihrem Namen merkt oder so weiter, die erzählen schon extrem häufig von so genderspezifischen Rassismuserfahrungen. Also dass ihnen teilweise auch von Lehrkräften gesagt wird, halt dich zurück, ihr Tschetschenen seid immer so wild oder na, das ist ja kein Wunder, dass du schlecht aufpassen kannst. Das ist ja bei euch so und so und so. Und das macht natürlich extrem was mit den Jungs. Teilweise nimmt man solche Fremdzuschreibungen natürlich auch an und übertreibt sie dann in der Selbstzuschreibung, so im Sinne von, na, wenn ihr eh denkt, ich bin so und so, dann zeige ich euch, dass ich wirklich so bin. Teilweise ist es auch einfach nur eine krasse Genervtheit von diesen Zuschreibungen, die insbesondere auf junge Männer im Sinne von Gewalt projiziert werden. Genauso aber auch, was ich von meinen Kolleginnen in der Mädchenarbeit weiß, natürlich auch auf junge Frauen im Sinne von, na, du hast doch eh keine eigene Entscheidungsgewalt oder wann wirst du überhaupt verheiratet und so weiter. Rassismuserfahrung spielt eine riesige Rolle in dem Alter.
Starke Abwertung. Erlebst du denn manchmal auch, dass an diesen Klischees, Zuschreibungen, Vorurteilen, manchmal aber auch im Kern was dran ist, dass manchmal eben auch kulturell geprägte unterschiedliche Männer-Frauen-Bilder da sind oder kommt es gar nicht vor?
Natürlich kommt das vor, aber ich habe eher das Gefühl, dass es durch Aneignung dieser Zuschreibungen passiert. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, na, über das Thema mag ich nicht reden, weil darüber reden Muslime nicht. Und der ist 13, dann sagte das genauso, wie ich mit 13 gesagt habe, darüber rede ich nicht, weil es mir wurscht. So, es sind total viele Trotzprozesse. Wenn natürlich gerade, was Islam angeht und so weiter, immer so krasse Projektionen auf die Kinder gebracht werden im öffentlichen Diskurs, dann geht man natürlich auch irgendwie ein bisschen punkmäßig damit um und sagt, na, wenn ihr das eh von mir glaubt, dann tue ich jetzt halt so, als wenn ich wirklich so bin. Und natürlich gibt es Familiensituationen, gibt es Backgrounds, die einen irgendwie prägen und versuchen, in irgendeine Richtung zu bringen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass der Jugendliche sehr frei mit umgehen und einfach nur verunsichert sind, ob ihnen diese Freiheit auch abgenommen wird.
Viele Jungs sind auch mit Vorurteilen konfrontiert. Rick Reuter vom Verein Polka aus Wien, der empowert Jungs dabei, ihren eigenen Weg zu finden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wenn junge Männer über Männlichkeit nachdenken, dann gibt es viele Fragen. Rick Reuter, der arbeitet als Trainer mit ihnen in Jugendzentren, Schulen, Vereinen in Österreich. Rick, wenn ihr dann da hinkommt, was sind denn so typische Fragen, die vielleicht die Jugendlichen immer wieder mal haben?
Braucht man einen langen Penis, um guten Sex zu haben? Worüber man dann gut reden kann, weil es natürlich absoluter Quatsch ist. Ist Sex wirklich so wie in den Pornos? Das sind Fragen wie, darf ich Ballett tanzen oder ist das nicht cool für Jungs? Das sind Fragen wie, was macht ihr, wenn es euch schlecht geht? Wie gehe ich damit um, wenn ich mich wütend fühle? Wie viele Stunden zocken am Tag ist gesund?
Wie erlebst du das denn? Wir haben ja gerade auch hier bei Eine Stunde Liebe in den letzten Monaten relativ viel gemacht zur MeToo-Debatte. Spielt das eine Rolle? Haben Jugendliche überhaupt von dem Thema schon mal was gehört, MeToo?
Wenn sie engagierte Lehrkräfte haben, oft, aber oft auch nicht. Spätestens allerdings seit der Causa Cristiano Ronaldo spielt es doch eine spezielle Rolle, gerade unter Jungs und jugendlichen Männern, weil einfach Cristiano Ronaldo sehr, sehr präsent ist als Role Model. Dann ist natürlich oft eine lebhafte Diskussion unter den Jugendlichen da mit den verschiedensten Diskursebenen, die wir auch im normalen Diskurs kennen. Ronaldo hat ja seine Social-Media-Strategie derart ausgelegt, dass er sozusagen das Opfer ist und die Vorwürfe nur da sind, um berühmt zu werden und Geld zu machen, was ich persönlich komplett lächerlich finde und eine komplette Täter-Opfer-Umkehr. Aber natürlich übernehmen das Jugendliche oft auch. Andere Jugendliche haben sich aber ein bisschen mehr reingelesen und sagen, na schau, er hat aber das und das schon vor der Polizei zugegeben. Also das ist eine sehr lebhafte Diskussion, die spätestens durch Ronaldo doch bei den Jugendlichen angekommen ist. Und natürlich ist das Thema sexuelle Belästigung ein Thema, weil die Jugendlichen ständig davon lesen und davon hören und sich natürlich fragen, was ist das genau? Mhm. Wie verhalte ich mich so, dass ich das nicht mache? Wieso sagt jetzt das Mädchen in meiner Klasse, belästige mich nicht? Darüber reden wir extrem viel mit den Jugendlichen, reden über die eigenen Grenzen, die Grenzen von anderen, was Belästigung ist, was Consent ist. Ein starkes Thema ist einfach, wie Jungs und Männer wir uns gegenseitig verantwortlich halten können, unsere Freunde zurückzurufen, wenn sie sexistischen Mist bauen, untereinander. Wir versuchen ganz viel anzuregen, untereinander darüber zu reden, was man für Erfahrungen macht und was man findet, was nicht okay ist. Und dann geht es auch oft darum, was die Schwestern schon erlebt haben. Das ist schon ein riesiges Thema.
Woran glaubst du denn liegt das denn? Mein Eindruck ist, dass unter Jungs relativ wenig darüber geredet wird. Zum Beispiel, was sind Grenzen beim Flirten oder solche Geschichten? Woran glaubst du liegt das? Oder ist es gar überhaupt so?
Ich denke, man kann es auch nicht verallgemeinern. Es gibt Freundeskreise, da wird sicher auch viel drüber geredet. Aber natürlich leben wir immer noch in einer Gesellschaft, in der Jungs oft so sozialisiert werden, nicht besonders kommunikativ zu sein, außer wenn es darum geht, was sie fordern, mit irgendwie dem sozialen Druck, ein cooler Typ nimmt sich Frauen. Und es ist natürlich dann auch ein Druck untereinander da. Ja, der Kevin hat schon irgendwie zwei Freundinnen gehabt und rumgeknutscht und ich noch gar nicht und ich muss das irgendwie machen. Also es ist so ein großer Anerkennungsdruck da und gleichzeitig nicht die Struktur da, in denen die Jungs wirklich miteinander viel reden oder dazu aufgefordert werden, viel zu reden, sondern man schickt sie halt eher ins Fußballfeld, da schreit man sich halt eher an oder man zockt halt gemeinsam, da redet man schon, aber halt um game-interne Dinge. Und dieser Modus, dass Jungs über Gefühle miteinander reden, dem wird irgendwie in der Sozialisierung von Jungs, finde ich, extrem wenig Raum gegeben.
Wir Jungs lernen viel zu wenig, auch untereinander über Gefühle zu reden, sagt der Trainer Rick Reuter aus Wien. Er arbeitet pädagogisch mit jungen Gruppen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wann ist ein Mann ein Mann? Ideen davon, was männlich ist, Männerbilder heute, das ist unser Thema. Und das spielt ein Stück weit ja auch Politik rein. Wenn man sich mal in Europa umschaut, sind da gerade wieder sehr viele konservative Positionen, konservative Art von Politik auf dem Vormarsch. Oft so die heterosexuelle Ehe als Ideal, die Mutter eher zu Hause, der Mann als Ernährer. Auch Sexualaufklärung wird oft kritisch gesehen. Ich habe Rick Reuter gefragt, warum in vielen Ländern Europas solche eher sehr konservativen Rollenbilder, Positionen wieder für etliche Menschen attraktiv sind.
Die Frage ist, ob sie wirklich attraktiv sind oder attraktiv gemacht werden. Mhm. Attraktiv können sie natürlich sein, weil es bringt eine gewisse Entspannung, sich nicht zu überlegen, wie ich leben will, sondern einfach, es gibt die eine Form und die fülle ich aus. Und gleichzeitig werden diese Rollenbilder meiner Meinung nach auch, gibt es Player, gibt es Politiken, die ein Interesse daran haben, diese Rollenbilder so festzuzurren, weil natürlich feministisch-emanzipative Politiken, die tradierte Familienbilder herausfordern, in Frage stellen, herausfordernd sind und sich gegen autoritäre Modelle wenden. Es ist ja nicht umsonst, sind ja auch feministische Kämpfe immer sehr mit Bleiberechtskämpfen verbunden. Und gleichzeitig hast du halt irgendwie die klassischen Player im Staat, viel von der Kirche, die einfach ein Interesse daran haben, dass alles so bleibt, wie es immer schon sozusagen war, obwohl es natürlich nie so war, sondern es immer Kämpfe gibt zwischen tradierten Modellen, die an ihren Privilegien festhalten und Menschen und Gruppen, die diese aufbrechen und sich selbst auch Raum nehmen. Und natürlich fühlt es sich dann komisch an für die Menschen, die immer gedacht haben, sie haben das Recht, einen Raum zu haben, den sie haben wollen, wenn da plötzlich jemand kommt und sagt, hey, gib mir bitte auch ein bisschen was von deinem Raum.
Vielleicht auch so ein Anzeichen, dass gewisse Privilegien fallen?
Ich denke schon. Fallen, ich weiß nicht, ob fallen der richtige Ausdruck ist, aber auf jeden Fall in Frage gestellt werden und nicht mehr so selbstverständlich sind und plötzlich auch Männer gefragt werden, wie bist du überhaupt in diesen Job gekommen? Ich denke, es ist wichtig, als Junge, als Mann, die eigenen Privilegien irgendwie zu verstehen, anzuerkennen, zu reflektieren, um die Kämpfe der anderen, um feministische Kämpfe verstehen zu können, weil wir als Jungs nun mal weniger von sexueller Belästigung betroffen sind, weniger vergewaltigt werden, was nicht heißt, dass es keine Vergewaltigung gegen Männer gibt, aber wir grundsätzlich einfach weniger gefährlich in diesem Bereich leben.
Zum Schluss würde ich dich noch bitten, einen Satz zu vervollständigen. Ein Mann ist heute ein Mann, wenn?
Wenn er einer sein möchte.
Was für ein Mann kann man denn heute alles sein? Fast 2019.
Ich glaube, du kannst ganz, ganz viel sein. Du kannst natürlich einfach der klassische, harte Typ sein, der nie weint. Du kannst aber genauso dir sehr, sehr viel Gedanken über dich selbst und deine Umwelt machen. Du kannst ein Mann sein, der die Kinder zu Hause großzieht. Du kannst ein Mann sein, was ich schön finde, der auch anderen Raum lässt, sie sprechen lässt. Du kannst natürlich auch ein unreflektiertes Arschloch sein, der sich immer noch den ganzen Raum nimmt, weil er denkt, er steht ihm zu. Aber dann musst du auch mit Kritik von allen möglichen Leuten rechnen.
Rick Reuter arbeitet mit Jungs, reflektiert mit ihnen Männerrollen, den Umgang mit eigenen Entwürfen von Männlichkeit. Themen wie Flirten, Sex oder Vatersein werden da in den Kursen besprochen. Das Gespräch mit ihm habe ich einige Zeit vor der Sendung aufgezeichnet. Ich danke euch für euer Interesse an Eine Stunde Liebe. Abonniert uns gerne bei iTunes, Spotify oder in der ARD oder Deutschlandfunk Audiothek App. Ich bin Till Opitz, bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.